Damit würde ich sagen, wenden wir uns dem Talk zu. Wir freuen uns auf den Talk von Theresa und Lisa Moh. Die zwei sind SozialwissenschaftlerInnen im Zentrum für soziale Innovation in Wien. Und der Titel des Talks ist Geschlechtergerechtigkeit und Making. Und ich freue mich schon wirklich sehr und trete jetzt virtuell zur Seite.
Ja, hallo zu unserer Session, in der wir uns mit Geschlechtergerechtigkeit und Making beschäftigen. Wir wollen uns kurz vorstellen. Mein Name ist Theresa Schäfer.
Und ich bin Lisa Mosebacher und wir sind beide am Zentrum für Soziale Innovation in Wien. Ich fange dann einfach an mit den Folien.
Ja, ganz kurz, worum geht es bei uns? Die Arbeit, die wir hier zeigen wollen und auch mit euch diskutieren wollen, wurde im Zuge eines Projektes gemacht, das da Critical Making heißt. Und in dem Projekt geht es allgemein darum, wie verantwortungsvolles Making zu, sagen wir mal, besserer Innovation beitragen kann, die auch auf die Bedürfnisse der Gesellschaft eingeht. Und das klingt jetzt alles sehr abgehoben. In Wirklichkeit haben wir aber drei Felder herausgegriffen, mit denen wir uns ein bisschen genauer beschäftigen. Das erste Feld beschäftigt sich mit Inklusivität. Also wie kann Making für alle Geschlechter zugänglich und offen gemacht werden? Im zweiten Bereich beschäftigen wir uns, wie Making jungen Menschen zugänglich gemacht werden kann. Und der dritte Bereich erforscht offene Hardware und die Nutzung offener Hardware in der Make-Community. Womit wir uns nun in dem Vortrag beschäftigen, ist dieser erste Bereich, nämlich dieses geschlechtergerechte Making. Und wir haben in diesem Bereich mit 12 MakerInnen aus der Make-Community zusammengearbeitet, aus ganz unterschiedlichen Regionen und Ländern dieser Welt und haben versucht, Formate zu entwickeln, die Making geschlechtergerechter machen. Und aus einem gemeinsamen Co-Design-Prozess sind, sagen wir, drei Handlungsfelder entstanden. In dem ersten Handlungsfeld, an dem wir gearbeitet haben, ging es darum, Making für sorgeverantwortliche Menschen mehr zugänglich zu machen, also dass man sagt, wenn Menschen plötzlich dann eine Sorgeverantwortung bekommen für ihre Kinder, fallen sie oft aus dem Make-Prozess heraus. Welche Formate können wir entwickeln, dass Kinder gemeinsam mit den sorgeverantwortlichen Personen maken? Was kann man da noch verbessern an dem Prozess? Der zweite Bereich, da geht es jetzt um dieses, Geschlechterverantwortlichkeit bekannter zu machen, darauf hinzuweisen, dass es eine Gender Diversity in Making geben soll. Und der dritte Bereich, in dem geht es ganz konkret darum, dass man Frauen in lokalen Communities mehr unterstützen will, in das Making zu finden. Ja, man sieht hier an den zwei Beispielen, die sind beide Bereiche, in denen wir gearbeitet haben, kommen aus einem afrikanischen Kontext, aus Südsudan und Kamerun, in dem wir hier mit Frauen zusammengearbeitet haben. Zu all diesen Sachen gibt es auf dieser Website, die da rechts eingeblendet wird, Informationen oder wird es in Zukunft auch geben. Wir wollen uns in dem Vortrag jetzt auf die zwei rot umrandeten Sachen konzentrieren, nämlich die da dafür sorgen sollen, dass man mehr Bewusstsein für Gender Diversity in Making schafft. Und ich würde das gerne jetzt weiter vorstellen. Das erste Konzept, an dem wir da gearbeitet haben, oder die erste Idee, waren Inspirational Stories, also inspirierende Geschichten. Und wie sind wir darauf gekommen? Also das ist eigentlich eine Idee oder Initiative von einer Kollegin aus Indien, die Audrey Zusa. Und die Idee war, dass, wenn man sagt, Making soll für unterschiedliche Geschlechter zugänglich und wirklich attraktiv sein, dann muss man ja die Fragen beantworten, was hat Making überhaupt mit mir zu tun? Fühle ich mich da gut aufgehoben? Ist das etwas für mich? Was kann ich da erreichen? Was kann ich da machen? Also geht es in Wirklichkeit darum, Vorbilder zu schaffen und zu zeigen, na, schau, wenn die Personen das gemacht haben, dann kann auch Making was für dich werden. Und mit diesem Ziel, Vorbilder zu schaffen, haben wir dann Geschichten unterschiedlicher Menschen eingesammelt, die Zeit mit Making verbringen und wollen diese Geschichten sichtbar machen und zugänglich machen. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben Interviews geführt mit 13 Personen aus ganz unterschiedlichen Weltteilen. Und ihnen vor allem folgende Fragen gestellt, nämlich wie sind sie zum Making gekommen, was hat sie auf dem Weg unterstützt und wo waren Schwierigkeiten und was hätten sie jetzt im Nachhinein gesehen für eine Nachricht an das jüngere Ich. Und auf der nächsten Seite sieht man dann ja, die Vielfalt der Personen, mit denen wir in Kontakt waren, das war ein, und die ihre wirklich sehr bereichernden, ganz unterschiedlichen Geschichten erzählt haben. Geschichten aus Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa. Und je nachdem, aus welchem Kontext diese Geschichten kamen, waren natürlich auch die Schwierigkeiten, die diese ganz tollen MakerInnen hatten, in quasi in das Making zu kommen. Und was ihnen dabei geholfen hat, war natürlich sehr unterschiedlich. Diese Geschichten können alle nachgelesen werden. Wir haben da unten den Link geteilt und sind wirklich als eine Inspiration zu sehen und einfach auch zu verstehen, wie vielfältig Making sein kann. Genau.
Und kurz zum zweiten Teil, den wir euch vorstellen wollten. Wir haben zusätzlich zu diesen inspirierenden Geschichten auch Guidelines erarbeitet, die ich euch jetzt kurz vorstellen darf. Die Guidelines basieren auf einer Idee von Sinn und beziehen sich eigentlich großteils auf zwei Bereiche. Einerseits ist es darum gegangen, Empfehlungen für Makerspaces zu erarbeiten, wie was einfach Punkte sind, die ein Makerspace reflektieren kann, um inklusiver zu werden oder inklusiv werden zu können. Und zum anderen gibt es noch die Guidelines, also die Einführung, wie was inklusives Making ausmachen kann, was mit Inklusion, Diversität gemeint ist, was Intersektionalität bedeutet, was das alles mit Making zu tun hat. Also das versucht das Ganze irgendwie ein bisschen einzubetten, zu erklären und kann auch von Einzelpersonen gelesen werden, um den eigenen Zugang zu Making zu reflektieren. Unten stehend finden sich schon die Links zu diesen zwei Materialien, die schon auf der Website zu finden sind. Und was ganz wichtig ist, also wir haben diese Empfehlungen gemeinsam erarbeitet, Sinn hat Vorschläge gemacht, wir haben sie mit unserer Community diskutiert und ergänzt. Aber wir wissen, diese Guidelines sind noch nicht vollständig. Es gibt sicher noch viele gute Tipps und Erfahrungen, die es in diesem Bereich schon gibt. Und wir würden gerne auf die Möglichkeit hinweisen, diese Guidelines zu kommentieren und auch zu erweitern. Also in der Online-Ansicht haben wir die Kommentarfunktion offen gelassen. Auch sind wir über andere Kanäle erreichbar. Darüber sprechen wir dann später noch. Und genau, also wir freuen uns, wenn diese Guidelines weiter wachsen dürfen. Und in der Folge, damit ich trotzdem meine Idee vermitteln kann, um was es aktuell in diesen Guidelines geht, würde ich sie trotzdem noch kurz vorstellen. Ein wichtiger Punkt, der sich in diesen Guidelines für die Makerspaces herauskristallisiert hat, war eben auch, als Makerspace einladend zu sein und zu bleiben. Was sich da sehr hilfreich erwiesen hat, war, dass Makerspaces sich zusammensetzen, auch mit der Community und einen Verhaltenskodex, einen Code of Conduct zu erarbeiten. Wie wollen wir intern mit spezifischen Fällen umgehen, um dann andere Menschen quasi zu erleichtern, wenn es zu einem solchen Fall kommt, dass es einfach schon Abläufe gibt, wenn etwas vorfällt, was für eine Einzelperson nicht passt, nicht Verantwortung bei dieser Person zu lassen, sondern zu sagen, wie wollen wir als Makerspace, als Community damit umgehen, wie können wir dann der Person helfen, wie können wir sie unterstützen. Was sich auch sehr hilfreich erwiesen hat, war, dass es ein Awareness-Team gibt, also Personen, die ansprechbar sind, wenn etwas vorfällt, mindestens zwei Personen, damit sich auch eine Einzelperson aussuchen kann, zu wem die Person gehen möchte. Auch sprachlich ist es auf jeden Fall, macht es einen Unterschied, wie einladend ein Makespace sein kann. Welche Sprachen werden angeboten? Gibt es Übersetzungsprozesse, Übersetzungsmöglichkeiten, die angeboten werden? Das ist alles beeinflusst, für wen etwas ein Angebot sein kann und wer ein Angebot nutzen kann und möchte. Und auch ein wichtiger Punkt ist, offen für Feedback und neue Perspektiven bleiben. Auch wenn neue Menschen in Makespace kommen und aus ihrer neuen Erfahrung unterschiedliche Vorschläge machen, trotzdem diese auch aufzunehmen und zu reflektieren und vielleicht auch umzusetzen, ist auf jeden Fall was positive Veränderungen anstoßen kann. Genau, ein wichtiger weiterer Punkt wäre, wie will man denn neue Menschen erreichen? Welche Gruppen sind denn aktuell in einem Makespace vertreten? Und die Frage zu reflektieren, warum haben wir diese Gruppen erreicht? Warum haben wir gegebenenfalls andere Gruppen nicht erreicht? Wie schaut es aus mit Diversität in unseren NutzerInnen? Und wie können neue Zielgruppen angesprochen werden? Da gibt es auch die Kooperation mit spezifischen Initiativen oder Organisationen, die mit diesen Zielgruppen arbeiten, können da empfehlenswert sein. Genauso wie eben eigene Events oder Workshops, also ein Format für Neuankommende zu veranstalten. Und auch, dass es Strukturen gibt, wo Neuankommende sich ihre Projektarbeit organisieren können, um das Ganze übersichtlich zu gestalten und einen Handlungsfaden anzubieten, falls der gebraucht wird. Auch Mentoring-Prozesse können hier für Neuankömmlinge in Makespaces sehr hilfreich sein, damit sich Menschen aufgehoben fühlen und den Makespace nicht gleich wieder verlassen. Und zu guter Letzt geht es auch um Raumbarrieren und Strukturen, wie welche physischen Barrieren gibt es in dem Space, wer kann den Space überhaupt nutzen, wie werden diese Barrieren oder Barrierefreiheit auch sichtbar kommuniziert, sodass Menschen darüber Bescheid wissen. Aber Barrieren können eben nicht nur physischer Natur sein, sondern auch natürlich finanzieller Natur, je nachdem, wie Mitgliedschaften organisiert sind. Also gibt es beispielsweise die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft, also kann man den Space gratis nutzen? Gibt es Möglichkeiten einer vergünstigten Mitgliedschaft für Menschen, die nicht viele finanzielle Mittel zur Verfügung haben? Wie schaut es aus mit Materialien, mit Werkzeugen, überhaupt mit den Nutzungsvarianten des Spaces? Für wen wen schließt es quasi aus oder wie kann das auch für weniger privilegierte Menschen offen gestaltet werden? Genau, und last but not least, auch Zeitpläne können einen Unterschied machen, also wann bestimmte Workshops angeboten werden. Impliziert auch, wer daran teilnehmen kann. Ist es eine Zeit, wo Menschen mit Sorgeverantwortung Kinder prinzipiell ins Bett bringen müssen und deswegen nicht an einem Workshop teilnehmen und dieser Workshop findet nur zu dieser Zeit statt, werden diese Menschen nicht erreicht werden. Also es geht irgendwie darum, auch sich zu überlegen, für wen könnte das passen, unterschiedliche Zeiten und Zeitslots auch für unterschiedliche Zielgruppen anzubieten, vielleicht auch mal durchzuprobieren und zu wechseln. Und auch hier ist die Übersetzung von Events sehr hilfreich. Wie gesagt, diese Guidelines sind noch nicht fertig allumfassend und wir wissen, es gibt sicher noch ganz viele Tipps. In meiner Wiedergabe ist es jetzt auch definitiv verkürzt, also auf der Website finden sich dazu noch mehr Informationen und Erläuterungen. Wir würden uns jedenfalls freuen, falls ihr Tipps oder Empfehlungen habt, oder auch Kommentare zu dem, was schon dasteht, diese zu sammeln, diese mit aufzunehmen, diese auch dahingehend reflektieren zu können. Genau. Wir würden uns dafür mal bedanken, dass ihr uns aufmerksam zugehört habt und freuen uns auf das folgende Q&A, in dem nur ich teilnehmen werde.
Super, vielen, vielen herzlichen Dank an Theresa und Lisa Mo und ein kurzer Hinweis an die Regie, ich höre mich selbst. Vielen Dank für den Talk und ich freue mich, wenn jetzt hier aus dem Publikum viele Fragen kommen über die üblichen Kanäle, am besten jetzt direkt, damit wir welche sammeln können, über IRC, media.cc mit dem Hashtag Firefox22 oder YouTube, Twitch und wie immer bei Mastodon und Twitter bitte mit dem Hashtag Firechance und dann fliegen die hier hoffentlich alle gleich rein. Und Lisa Moos, wie angekündigt, hier, um die Fragen von euch und uns zu beantworten. Ich gucke mal, ob wir schon direkt was haben. Nein, dann kann ich ja direkt mit einer meiner Fragen starten. Freut mich auch. Also vielen Dank auf jeden Fall für den Talk und ich habe als allererstes weiß ich nicht, Frage, die mir sofort eingefallen ist. Ihr habt 12 Personen gefragt. Wie kamt ihr auf die? Also, wie habt ihr die gefunden?
Also eine Grundidee der Stories war, Menschen zu fragen, die noch ein Identifikationspotenzial haben. Also nicht Menschen, die vielleicht alle schon kennen und die so berühmt sind, dass man sich denkt, naja, was habe ich mit der Person zu tun, sondern trotzdem Personen zu finden, die vielleicht noch dieses Identifikationspotenzial haben, weil sie nicht so bekannt oder berühmt oder über alle Maßen bekannt sind. Und wir haben dafür tatsächlich auch viel mit unserem Projektpartner GIG zusammengearbeitet. GIG ist das Global Innovation Gathering, was ein globales Netzwerk von MakerInnen um die Welt spannt und haben über dieses Netzwerk, aber eben auch dann darüber hinaus, also von Personen, die Teil von GIG sind, weitere Empfehlungen, wen wir fragen könnten. Und so quasi unsere 12 Menschen gefunden. Und natürlich muss man auch sagen, wir haben versucht, mehr Menschen zu interviewen. Nicht alle Menschen haben geantwortet, wie das immer so ist. Es werden auch noch ein paar Stories dazukommen. Genau, aber prinzipiell sind die Stories, die wir haben, schon ein ganz guter Ausblick auf das, wie divers eigentlich die eigenen Geschichten sein können und auch wie der Kontext, auch der sozialkulturelle Kontext, einen Unterschied machen kann, was jetzt Barrieren sind oder was die eigenen Ziele waren und wie der eigene Weg ausgeschaut hat.
Ja, das ist schon so ein ganzes Bündel an Geschichten. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Idee. Und wir kriegen jetzt auch schon Fragen rein. Und zwar die erste dreht sich um den Code of Conduct und wieso ihr quasi für einen Konfliktfall haltet, weil es da bisher so persönlich offensichtlich eher positive Erfahrungen gab bei der Erstellung von so einem Prozess und hilfreich für alle Beteiligten. Aber wieso haltet ihr das für einen Konfliktfall?
Ich glaube, wir haben auch versucht, einen Code of Conduct als ein positives Beispiel, wie mit Konfliktfällen umgegangen werden kann, zu framen und zu transportieren. Also wir finden nicht, dass Code of Conducts im per se einen Konfliktfall darstellen, sondern eher, dass Code of Conducts auch für Konfliktfälle, die auftreten, ein hilfreiches Netz anbieten, auf das zurückgegriffen werden kann, wenn es eh schon einen Fall gibt, der kompliziert ist, dass man sich dann nicht noch auch noch die Strukturen überlegen muss, wie wir das jetzt lösen wollen, sondern es gibt dann einen Code of Conduct. Wir können uns auf etwas Erarbeitetes beziehen und es gemeinsam lösen. Also genau, ich finde auch Code of Conduct sehr wichtig und ich habe auch gesehen, es hat schon eine Session dazu gegeben im Rahmen von Firechance.
Und wie ist so die, begreift ihr so die Erstellung des Prozesses, also die Erstellung eines solchen Code of Conducts ist ja ein sehr langer Prozess oder ein sehr offener Prozess, bei dem viel thematisiert wird, was vielen nicht bewusst ist. Wie organisiert man sowas? Also wie geht ihr damit um?
Also auch eine sehr wichtige Frage. Nachdem ich selber noch nicht an einem Prozess beteiligt war, kann ich nur geteilte Erfahrungen wiedergeben, die wir in unseren Interviews auch gehört haben. Es war oft ein sehr aufwendiger Prozess, der von Einzelpersonen eingefordert wurde in Spaces, wo das gar kein Thema war, eben nachdem es zu Vorfällen gekommen ist, wo dann Einzelmenschen sich Entscheidungen treffen haben müssen oder andere Mitglieder erst um Unterstützung bitten mussten. Und nachdem sich das dann auch, also das hat in diesem einen Space zum Beispiel auch weitere Kreise gezogen, bis dann der Punkt auch war, dass damit was getan werden soll, damit es das nächste Mal nicht wieder den gleich mühsamen Prozess verfolgen muss. Und das war dort der Anstoß, wirklich einen Code of Conduct zu erarbeiten. Das Vorstandsteam hat sich im Zuge dessen auch verändert und ist mittlerweile viel diverser aufgestellt. Und dadurch, dass das Vorstandsteam das dann auch ebenfalls wieder unterstützt hat, hat es das Ganze positiv beeinflusst. Also ich denke auch, einen Code of Conduct zu erarbeiten, auch wo viele unterschiedliche Perspektiven eingebracht werden können, ist definitiv ein langatmiger Prozess, aber ganz ein ganz wichtiger, wenn der durchgehalten wird für die ganze Community.
Habt ihr da denn Tipps, wie man das angeht? Also ich habe gehört, mit einem Co-Design-Prozess habt ihr den am Anfang im Projekt diese Stränge identifiziert. Ist das auch ein Ansatz für das Entwickeln von Code of Conduct? Also vielleicht kannst du kurz sagen, was bei euch das Co-Design macht, was es ausmacht und ob das eine Hilfe sein kann für die Entwicklung von Code of Conduct?
Also unser Co-Design-Prozess war so aufgesetzt, dass wir wirklich von Anfang an sehr offen, also wirklich eine sehr offene Idee hatten. Wir wollten zu dem Thema arbeiten, aber wir wollten genug Offenheit bieten, dass an dieser Idee überhaupt irgendwie eigene Ideen mit eingebracht werden können, eigene Ansätze mit eingebracht werden können. Also ich glaube, ein Ansatz auch für ein Code of Conduct würde auf jeden Fall eine Offenheit brauchen, dass wirklich das, was rauskommen kann, nicht von Anfang an von Einzelpersonen schon von vornherein beschlossen wird, sondern dass wir wissen, es soll vielleicht einen Code of Conduct geben, aber wie der ausschaut, was da konkret drin steht, wie oft er überarbeitet werden kann, das müssen alles Sachen sein, die iterativ sich dem Prozess anpassen können und so quasi offen bleiben. Und was auch ganz wichtig ist in Co-Design-Prozessen, ist generell sich immer zu fragen, können alle beteiligten Menschen, also wer ist daran beteiligt, aus welcher Perspektive sprechen die Beteiligten und haben alle die Möglichkeit, sich einzubringen, die sich einbringen möchten, auf welche Arten und Weisen gibt es. Es gibt ja oft Personen, die sehr extrovertiert in solchen Zusammenhängen sind und sehr geübt darin sind, ihre eigene Meinung zu artikulieren. Und gleichzeitig gibt es Personen, die sich weiter rausnehmen. Also was wir in unseren Co-Design-Prozessen deswegen auch immer machen, ist unterschiedliche Gruppenformate durchlaufen zu lassen. Also es gibt einfach oft Kleingruppen, die immer wieder anders zusammengesetzt sind, um eben auch gerade in den Kleingruppen Menschen unterschiedliche Rollen anzubieten, die sie übernehmen können, um einfach in vielfältigen Punkten Möglichkeiten zu bieten, eigene Meinungen, eigene Erfahrungen zu teilen und zu diskutieren. Und gleichzeitig nutzen wir auch einen spezifischen Methodenkoffer. Also wir haben versucht, also das Ganze war ein Online-Workshop, weil die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Ländern gekommen sind. Wir haben auch unterschiedliche Slots angeboten, einen Slot am Vormittag für Menschen, wo die Zeitzone passt, einen Slot am Nachmittag für Teilnehmende zum Beispiel auch aus dem lateinamerikanischen Kontext. Und weil sich Indonesien und Lateinamerika schwer in einem Slot ausgehen, oder genau, waren es diese zwei Slots. Also wir haben versucht, unterschiedliche Angebote zu machen und wir haben eben auch Methoden, also ein Online-Tool verwendet, wo man gemeinsam Post-its kleben kann, wo man wirklich gemeinsam sich trotzdem Sachen notieren kann, als würde man in einem Raum sitzen, also wirklich Workshop-Methoden. Ja, und das kann man sicher auch auf einen Co-Design, also diesen Co-Design-Prozess kann man sicher auch auf einen Code of Conduct Entwicklungssession beziehen, aber man bräuchte sicher mehr als einen.
Ja, das ist ein schöner Ansatz mit, es sind unterschiedliche Menschen und dann muss man natürlich auch unterschiedliche Formate wählen, weil manchmal beteiligen sich andere in anderen Formaten. Ja, ist schön. Daran vielleicht anschließend, wie seid ihr vielleicht damit umgegangen, dass es ja häufig auch eine Frage von Privileg Zeit ist, das zu haben, um sich zu beteiligen an so einem Prozess, der ja doch Zeit kostet und also manchmal krankt es eben daran, dass tatsächlich dann Menschen sich beteiligen, die es immer tun, weil sie Zeit haben. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr da Gespräche geführt oder gab es da überhaupt Hürden oder haben alle gesagt, kein Problem, ich habe Zeit?
Genau, also es kommt drauf an. Ich glaube, wir haben versucht, Menschen einzuladen, die dann wirklich keine Zeit hatten, teilzunehmen. Also das war auf jeden Fall auch der Fall. Es war, also wir haben auch drei Workshop-Sessions gehabt im Rahmen derer dieser Co-Design-Prozess funktioniert hat. Es konnten nicht alle durchgängig an allen drei Workshop-Sessions teilnehmen, aus unterschiedlichen Gründen, sei es krank werden oder Kind ist krank oder genau, also die normalen Gründe, die es gibt. Gleichzeitig haben wir uns auch ganz klar überlegt, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade wenn es um die Zusammenarbeit mit anderen Communities geht, sich generell zu überlegen, was haben die Teilnehmenden selbst davon? Was können wir den Teilnehmenden anbieten? Wir bekommen Ideen als in dem Fall als Projekt, als Critical Making Projekt. Und gleichzeitig möchten wir auch, dass die Menschen, die uns Ideen anbieten und mit uns arbeiten, ebenfalls etwas aus diesem Projekt ziehen können. Und wir haben uns deswegen auch recht am Anfang überlegt, dass wir zumindest eine also für die Teilnahme in diesen drei Workshop-Sessions auch jeder teilnehmenden Person einen quasi zwar keinen Stundenlohn, aber trotzdem Geld überweisen tatsächlich als Danke, dass du daran teilgenommen hast. Du hast deine Internetbandbreite dafür nutzen müssen, was auch in unterschiedlichen Ländern nicht so gut funktioniert oder sehr, genau, wo sich Menschen teilweise auch Internet kaufen müssen, also quasi Datenvolumen, damit sie teilnehmen können. Also von dem her haben wir wirklich das angeboten und gleichzeitig aber hat dieses Projekt ja auch die Möglichkeit geboten, sich mit anderen Menschen, die sich untereinander nicht kennen, auszutauschen zu Themen, die den Teilnehmenden wichtig waren und auch eigene Ideen einzubringen und dann auch umzusetzen mit unserer Begleitung und wiederum auch mit einem Budget, das wir im Projekt anbieten konnten. Also alles, was passiert ist, haben wir dann begleitet, war aber trotzdem in den Händen der Personen, die es wirklich umgesetzt haben. Also die durften entscheiden, wie sie es machen möchten und wir haben sie in der Umsetzung begleitet. Genau.
Ja, spannend. Das heißt, da haben sich jetzt Leute kennengelernt und daraus entstehen vielleicht auch Dinge.
Genau.
Ein eigenes Netzwerk, okay. Tatsächlich hatten wir einen kurzen Abriss des Streams, kam mir so gerade rein, bei der ersten Frage, die du beantwortet hast. Und jetzt muss ich selber überlegen, was die erste Frage war, die du beantwortet hast. Und während ich darüber nachdenke, wollte ich noch mal ganz kurz fragen, oder vielleicht kannst du das kurz noch mal erzählen, wie man sich beteiligen kann oder kommentieren oder Feedback geben kann, weil vielleicht gibt es ja Menschen, die auch Geschichten haben. Sucht ihr Geschichten? Kann man sich da beteiligen oder was für Optionen gibt es?
Also genau, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, einerseits diese Guidelines, die ich kurz vorgestellt habe, im Video zu kommentieren und auch diese Einführung zu kommentieren. Wir haben dafür einerseits auf unserer Projektwebsite, die heißt Critical Making, in einer Wurst geschrieben, also criticalmaking.eu, die ist eben auch auf unseren Folien eingeblendet. Auf dieser Seite finden sich die Informationen dazu, da findet sich die ausgearbeitete Guideline und die ausgearbeiteten Empfehlungen für diesen, wie man Makespaces inklusiver gestalten kann. Und da haben wir jeweils die Kommentarfunktion offen gelassen. Das heißt, wer möchte, kann direkt die Website nutzen und dort Ideen, Anmerkungen, Vorschläge, Kritik äußern, je nachdem wir müssen das sowieso moderieren. Das heißt, es wird nichts direkt online gestellt, was nicht durch unsere was wir nicht gesehen haben. Von dem her kann diese Kommentarfunktion sehr, sehr gerne genutzt werden. Alternativ gibt es auch noch die Möglichkeit, uns, also Theresa und mich direkt zu kontaktieren. Unsere E-Mail-Adressen finden sich eingeblendet auf der Q&A-Folie. Genau, und wir freuen uns auch, falls noch eine Person gerne eine Inspirational Story anbieten möchte und sich denkt, na eigentlich würde ich auch gerne über mich selbst erzählen oder ich kenne eine Person, die einen sehr interessanten Weg, einen sehr inspirierenden Weg hinter sich hat, wo ich gerne möchte, dass das andere Menschen lesen können. Also wir sind da definitiv offen für Vorschläge. Und auch falls diese Guidelines und diese Stories mit anderen Gruppen geteilt werden möchten, also falls sich Zusehende denken, das würde ich gerne teilen für weiteres Feedback. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Ja, super. Dankeschön. In der Zwischenzeit habe ich auch herausgefunden, was die Frage war, weil es den Streamabbruch gab. Und zwar war es die Frage nach dem Code of Conduct und dem Konfliktfall, also wie die Erfahrungen sind beim Erstellen von so etwas mit den vielen Beteiligten.
Genau, ich glaube, da war die erste Frage, warum wir das als konfliktbehaftet wahrnehmen. Und meine Antwort darauf war, dass ich hoffe, es nicht so dargestellt zu haben, es wäre ein Code of Conduct generell etwas Negatives, sondern aus unserer Erfahrung etwas sehr, sehr Positives, ein Unterstützungsnetz, auf das zurückgegriffen werden kann, wenn es zu einem Konfliktfall kommt. Also die institutionalisierte Form, wie mit einem Konflikt umgegangen werden kann. Und deswegen etwas ganz Grundlegendes, aber auch etwas, was eben in der Erstellung auch sehr anstrengend sein kann, weil da sich ja auch unterschiedliche Meinungen und Perspektiven aufeinandertreffen und das als Community zu Fragen aufwirft, die durchdiskutiert, durchgedacht werden müssen.
Also, dass ein Code of Conduct haben und erstellen ist gut und wichtig. Wie siehst du das? Wie seht ihr das mit ihn tatsächlich, also leben und haben? Also bringt der da, ist der manchmal zu allgemein oder ist er zu spezifisch? Also bringt er wirklich was in der Anwendung? Wie muss ein Code of Conduct aussehen, damit er in der Anwendung wirklich hilfreich ist?
Ich glaube, das hängt auch, ich weiß gar nicht, ob sich das generalisieren lässt für alle Spaces, weil Spaces sicher unterschiedliche Kommunikationskulturen auch haben und das ist auch gut. Wahrscheinlich soll es in erster Linie mal zum Space passen, soll auch offen bleiben für Veränderungen, die sich ergeben, sowohl in der Community also der Gemeinschaft, die den Space nutzt, als auch für neue Situationen, die sich ergeben können. Also ich glaube, ein Code of Conduct muss offen bleiben, muss vielleicht auch in regelmäßigen Zeiten mal wieder angeschaut werden, ob sich da etwas verändert hat, ob es da Änderungen braucht. Gleichzeitig, ich denke, es muss sich einen guten Kompromiss finden zwischen, er ist breit genug und legt Grundregeln fest, wie beispielsweise wir dulden Xenophobie, Homophobie, Transphobie in unserem Space nicht, dann ist das ein Grundsatz, der ja, also Grundsätze festhalten, denke ich, ist wahrscheinlich etwas, was man zwar sicher auch erweitern kann, aber definitiv etwas sehr Hilfreiches. Und einzelne Anwendungsfelder, wie im einzelnen Verfahren werden kann, wenn beispielsweise eine Person einen unguten Vorfall mit einer anderen Person aus dem Space erlebt. Das sind sicher Sachen, die auch mit der Erfahrung wachsen können. Da ist auch der Austausch von Spaces untereinander sehr, sehr fruitful, also sehr
Fruchtbar.
inspirierend, ja, genau.
Okay. Das heißt so, ein Code of Conduct hängt auch immer so ein bisschen daran, wie er dann auch, wie damit umgegangen wird, wenn dagegen Verstöße passieren.
Ein Code of Conduct, der nur an der Wand hängt, oder sagt, na, don't assume malice, alle Menschen meinen das sicher nur gut, ist gut gemeint, aber nicht wirklich hilfreich im Anlassfall, weil was eine Person, also weil auch wenn eine Person das gut gemeint ist, immer noch nicht ausreichend für was auch immer danach folgt, genau. Also es muss schon ja angewendeten, also es braucht diese Anwendung, diese Praxis, um wirklich hilfreich zu sein.
Ein andauernder Kommunikationsprozess zwischen wie gemeint und wie kommt es an und dann sprechen. Okay. Ja, ich glaube, ein gelebter Code of Conduct ist nochmal was anderes, als ihn zu erstellen am Ende.
Definitiv.
In regelmäßigen Abständen habe ich mich gerade ganz kurz gefragt, also ihn anzupassen oder neu anzusehen. Machen das schon Spaces? Also gab es da schon Geschichten oder Erfahrungen, dass das schon Spaces machen, den Kontakt immer wieder aufgreifen? Und wenn ja, wann, wie?
Das ist eine gute Frage, die ich auch wiederum nur exemplarisch beantworten kann, weil ich aufbauend auf der Erfahrung von Spaces, die mit uns geteilt wurde. Also es gibt schon Spaces, die wirklich, aber also es hängt auch mit strukturellem Wandel im Space ab. Das Vorstandsteam ändert sich,
der Code of Conduct wird wieder aufgegriffen und angeschaut, passt das noch zu uns, passt das nicht. Oder wenn es wirklich interne Reflexionsprozesse gibt, irgendwas ist vorgefallen, es wird intern diskutiert und der Code of Conduct wird wieder hergenommen und als Basis betrachtet. Und dann geht es darum zu definieren, na, wollen wir das weiterhin so haben oder nicht. Gleichzeitig denke ich sicher, also Spaces, die einen Code of Conduct, diesen Prozess durchlaufen haben, leben also und das wirklich auch umsetzen, haben sicher eine ganz andere Praxis. Also es kommt sicher auch darauf an, wird das Bottom-up oder Top-down vorgegeben? Wird es Top-down, ist das eine Kette von Makespaces, die einen Code of Conduct für alle Orte automatisch vorgeben, den vielleicht gar nicht alle Mitglieder je gesehen haben, ist es sicher auch nochmal was anderes, als wenn wirklich alle daran beteiligt sind, Kompromisse gefunden werden. Aber genau, also wann, wie das überarbeitet wird, sicher auch nochmal etwas Space-Spezifisches, was mit der ganzen Struktur zusammenpassen muss.
Ja, ich glaube, das ist so eine Grundlinie. Ne? Es muss mit den Menschen einhergehen, die in diesem Space sind oder da rein möchten, dich beteiligen wollen. Okay, vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Talk und auch für die Beantwortung der vielen Fragen.